Hallo und herzlich willkommen bei Rethinking Marketing. Das ist der Podcast der Markenberatung Cherrypicker, der Antworten darauf finden will, wie zukunftsfähiges Marketing aussehen muss. Mit namhaften Köpfen aus der Branche wollen wir darüber sprechen, warum das Marketing in der Krise steckt, welche Fähigkeiten und Tools CMOs brauchen, um ihren Job richtig gut zu machen und wie Agenturen das so begleiten können, dass sie relevant für ihre Kunden sind und auch bleiben.
Alte Regeln brechen, Neues verstehen, mehr Zukunft will, muss durch Wandel gehen. Das Marketing steht jetzt in der Pflicht, zu führen, zu prägen und nicht nur mit Sicht. Willkommen bei Rethinking Marketing, warum Marketing sich verändern muss. Willkommen bei Rethinking Marketing, die Zukunft beginnt jetzt bei uns.
Ich heiße Lena Herrmann, bin Journalistin und Host dieses Podcasts und mit mir sitzen hier der CEO von Cherrypicker, Oliver Klein. Hallo Oliver.
Ja, hallo Lena.
Und Susanne Schramm, CMO der Motel One Group. Hallo Susanne, schön, dass du da bist.
Hallo Lena.
Wir wollen heute darüber sprechen, welche Perspektivwechsel das Marketing vielleicht braucht. Wir wollen ein bisschen darüber sprechen, wie man neue Zielgruppen auch erschließt. Da bist du ja gerade auch ganz operativ dabei, Susanne. Bevor wir mitten rein in unser Gespräch gehen, habe ich natürlich die Frage aus der vergangenen Folge mitgebracht, die Paul Höser von der Ergo Group in den Raum gestellt hat. Und ich bin ganz gespannt, weil das ist tatsächlich eine ziemliche Hausaufgabe, die er da sozusagen uns mitgegeben hat. Und zwar hat er gefragt, welches KI-Unternehmen wird deiner Meinung nach 2027 richtig durchstarten?
Ohne mich da jetzt irgendwie rauszusneaken, aber ich glaube, es geht wahrscheinlich weniger um welches Unternehmen das sein wird, sondern was das Unternehmen anbietet. Weil ich glaube, momentan, also zumindest aus meinem Blickwinkel, ist gerade jeden Tag irgendwas Neues, was irgendwo an den Start geht. Und man kann eigentlich gar nicht genug Tools, technische Lösungen etc. verwenden, sich einarbeiten, schauen, was die wieder Neues können. Ich glaube, das Unternehmen wird erfolgreich sein, dass es schafft, irgendwie nicht nur eine Technologie zu verkaufen, sondern wirklich eine Lösung, die Dinge ganz selbstverständlich in den Alltag oder in den Arbeitsalltag integriert. Also Lösungen, die quasi seamless repetitive Aufgaben übernehmen können, die irgendwie Dinge erledigen, aber ohne dass man dafür studieren muss. Ich glaube, man kann nicht sagen, welches Unternehmen das sein wird, sondern es ist einfach, was ist die smarteste Lösung und wer treibt nochmal eine neue Idee, die das Leben einfacher macht durch die Weltgeschichte.
Bevor wir da jetzt noch gleich ein bisschen mehr reingehen, weil ich mich natürlich dafür interessiere, an welcher Stelle ihr KI verwendet und an welcher Stelle vielleicht auch bewusst nicht. Oliver, hast du einen Tipp oder hast du ein Unternehmen auf dem Schirm?
Na, ich habe sogar drei. Wir kriegen ja alle gerade jetzt, wo wir das hier aufnehmen, alle mit, was Claude gerade Großartiges macht, in welche Richtung hier es geht. Das wird gerade ein bisschen gehypt, aber ich glaube, wir sprechen hier über Marke und Marketing. Ich glaube, OpenAI wird noch wahnsinnig stärker abheben als heute schon. Warum? Weil sie es schaffen, eine Durchdringung in der Masse und in den Alltag der Menschen zu bekommen. Ich glaube, Anthropic, das ist das Unternehmen halt hinter Claude, die werden zum Enterprise-Standard werden. Aber ich glaube, OpenAI schafft es, einfach eine Durchdringung zu bekommen, wie keine der anderen Marken entsprechend. Ansonsten wäre die dritte, die immer, egal wie das geht, die auf jeden Fall mitgewinnen werden. Und das zeigen ja auch die Börsenkurse. Nvidia wird, egal wer jetzt gerade sich wieder ganz vorne mit der neuen Technologie bettelt, Nvidia wird an allen mitverdienen. Ganz, ganz stark. Aber OpenAI, glaube ich, ist die Technologie und der Anbieter mit ChatGPT natürlich, klar, das Produkt ChatGPT, die es geschafft haben, massentauglich zu sein. Und wenn wir heute über AI reden, ist für die meisten Menschen AI gleich ChatGPT. Stand heute. Und ich glaube, das wird noch viel weitergehen und die geben ja auch richtig Gas.
Oliver, du hast ja in der vergangenen Folge schon ein bisschen uns Einblicke gewährt, an welcher Stelle ihr bei Cherrypicker KI verwendet, inwiefern ihr interne Arbeitsabläufe neu aufsetzt, neu organisiert. Susanne, wie ist es bei euch? An welcher Stelle kommt bei euch KI zum Einsatz?
Im täglichen Arbeitsablauf sowieso schon mit ChatGPT, mit Claude, wie sie alle heißen, die Tools. Ich glaube, das wird von uns allen schon, also im täglichen Doing genutzt. Aber natürlich auch jetzt ganz viel im Bereich Performance Marketing. Wenn wir über Datenanalysen sprechen, Content-Erstellung sind wir am Experimentieren. Ist tatsächlich nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Also haben wir zumindest jetzt gemerkt. Plus auch immer noch zu einem gewissen Grad zu sagen, wie sehr möchte ich echte Menschen zeigen. Ich glaube, irgendwann wird sich der Unterschied kaum noch feststellen lassen. Also das ist wahrscheinlich momentan eher so eine Pseudo-Diskussion, die man führt. Irgendwann wird man es wahrscheinlich überhaupt nicht mehr unterscheiden können. Ist ja jetzt schon teilweise so. Wo es uns tatsächlich jetzt hilft, ist, wir sind ja gerade dran, eben unsere gesamte Bildsprache, ich würde mal sagen, emotionaler zu gestalten. Also wir zeigen immer ganz tolle Lobbys, sehr, sehr designed. Also das ist das, wofür wir auch stehen. Aber auch ein großer Teil, was Hospitality ausmacht, sind ja die Menschen, die eben auch so ein Hotel beleben und den Hotel auch zu dem machen, was es ist, dass da nämlich Leben und Lebendigkeit herrscht. Deswegen versuchen wir eben auch zumindest mal Menschen zu zeigen, nicht in Nahaufnahmen und so weiter, aber dass man spürt, dass so eine Lobby belebt ist oder dass da was passiert. Und das eben bei über 100 Hotels in einen riesen Datenpool reinzubringen, ist tatsächlich nicht so einfach. Und da sind wir gerade dran, wie wir das lösen können. Aber eben auch im Hotelkontext selber, natürlich auch langfristig, kann man Standardanfragen, die im Hotel einlaufen, die jetzt nicht unbedingt eine komplizierte Antwortstruktur brauchen, über KI lösen. Also zum Beispiel, hat das Hotel einen Parkplatz? Ist das Frühstück? Von welcher Uhrzeit startet ihr da? Und also ich glaube, diese einfachen Fragen, vielleicht auch ein Gast nicht unbedingt Wert drauf legt, dass das jetzt wahnsinnig persönlich beantwortet wird, sondern dass es einfach schnell beantwortet wird. Ich glaube, die KI kann hervorragend auch in unserem Kontext Routinen übernehmen, aber es sind immer noch die Menschen, die Beziehungen schaffen. Und ich glaube, das ist gerade im Hotel-Kontext oder im Hospitality-Kontext extrem wichtig und muss auch so bleiben.
Ich finde es ja ganz spannend, dass wir heute so mit diesem KI-Fokus starten, schon allein deshalb, weil wir diese KI-Frage mitbekommen haben. Wie du gerade ja schon gesagt hast, geht es ja ganz viel bei euch gerade darum, eben sozusagen das Menschliche noch mehr in den Vordergrund zu stellen. Und ich finde, nichts ist spannender, als genau diesen Spagat fast hinzubekommen zwischen dem Maschinellen der KI und eben diesem menschlichen Faktor. An welcher Stelle würdest du sagen, braucht ihr in eurer Branche diesen menschlichen Faktor?
Also ich persönlich brauche den sowieso sehr oft. Ich finde gerade in der Zeit, die immer digitaler wird und immer anonymer, ist menschliche Interaktion, glaube ich, was ganz Besonderes und auch was Wertvolles, dass man als Mensch gesehen wird. Und ich glaube, dafür ist eben jetzt gerade zum Beispiel der Check-in-Prozess in einem Hotel ganz wichtig. Natürlich kann man den auch per App machen. Diese Option besteht ja auch. Trotzdem merkt man, dass es immer noch viele Menschen sind, die auch sehr gerne einfach mit einem freundlichen guten Tag begrüßt werden. Herzlich willkommen. Gerade im Hotelkontext, in dem wir sind, ist diese menschliche Interaktion wahnsinnig wichtig.
Oliver, du bist ja auch viel unterwegs, übernachtest immer wieder in Hotels. Was würdest du einfach jetzt mal so aus Konsumentensicht sagen? An welcher Stelle brauchst du eine menschliche Ansprache und an welcher Stelle würdest du sagen, ach, da reicht mir jetzt auch irgendein digitales Device, weil es einfach schneller und komfortabler ist?
Ja, ich bin da manchmal ein bisschen hin und her. Ich nutze in der Tat die Apps. Ich nutze auch eure B1-App, die ich klasse finde und die ihr weiter ausbaut, weil es einfach einfacher ist. Du stehst da nicht, gerade wenn du irgendwie in ein Beispiel Motel One gehst und da ist gerade an dem Tag viel los und dann stehst du nicht in der Schlange oder morgens beim Auschecken. Da hilft das schon mal ganz stark. Aber ich finde, das Menschliche ist extrem wichtig. Wenn ich in den USA bin, dann sehe ich leider genau das Gegenteil. Dann siehst du fast gar keine Menschen mehr. Da siehst du alles zum Selbstbedienen, irgendwelche Automaten. Ich verstehe auch, warum man das Ganze macht. Aber da geht die Persönlichkeit total flöten. Und ich mag das sehr gerne, wenn es einen Empfang gibt, wo jemand ansprechbar ist. Ich finde auch, wenn es dann bei einem besseren Hotel ist, auch der Service eines Concierges, finde ich auch immer noch weiterhin richtig, richtig gut. Und ich finde das Persönliche dabei auch gut. Da will ich auch nicht mit dem Automaten reden oder will ich auch nicht googeln. Dann geht man eben im Hotel zum Concierge und fragt ihn. Oder du bist auf dem Zimmer und da finde ich, ist das Persönliche des Zimmerservice mega wichtig, wenn ich jetzt irgendwas brauche oder jetzt funktioniert etwas nicht oder ich brauche ein zweites Kissen, wenn es nicht da ist oder irgendetwas. Und rufst du an und dann macht das den Unterschied, ob innerhalb von 5 Minuten jemand kommt oder nach einer Stunde du nochmal anrufen musst. Wichtig, wie das Hotel geführt ist, wie auch der Geist dann hinter dem Hotel ist, wie das gemanagt ist. Und ich finde, so, da macht ihr wirklich einen großartigen Job, weil ich bin gerne im Motel One, weil für mich ist das sehr klar, was ich da bekomme. Weil ich habe es gelernt, ist ja wie bei mir zu Hause. Da war ich schon öfter. Bloß bei euch ist das öfter an verschiedenen Standorten. Ich war letztens in London und dann hat sich das genauso angefühlt wie Alex in Berlin. Man weiß, was man da bekommt und es ist immer gut. Und die Menschen sind auch immer freundlich. Und ich finde auch, der Mensch abends hinter der Bar, den will ich auf gar keinen Fall durch einen Automaten ersetzt haben, sondern da will ich hingehen, da will ich meinen Drink bestellen, da will ich vielleicht noch ein, zwei Sätze wechseln oder was auch immer und das macht das aus. Wenn ein Motel One auf einen Automaten gehen würde anstatt Bar, dann wäre ich da weg.
Ja, ich glaube, das wird auch nicht passieren. Das kann ich jetzt mal hier beruhigend loslassen. Aber ich glaube, es ist genau das, was du sagst. Das Wichtige ist, dass man diese Option bietet für Menschen, die es jetzt mal extrem eilig haben, die irgendwie jetzt sagen, boah, ich muss jetzt einfach schnell einchecken, ich möchte auf mein Zimmer, ich habe meinen Mobile Key fertig. Die Option gibt es. Aber ich glaube, diese Wärme und diese besonderen Momente, die man hat, weil man irgendwie einen Mitarbeitenden hat, der einfach Spaß daran hat, Gäste zu empfangen und der eben dieses Thema Hospitality auch lebt. Und da Kudos auch an unsere People in Culture Abteilung, die tatsächlich auch unsere Mitarbeitenden so ausbildet, dass man das Gefühl hat, das ist ein ganz natürlicher Service. Also es ist nicht irgendwie auswendig gelernt, es ist nicht das Gefühl von, da wird irgendwie ein Lehrbuch abgespult, sondern da ist ganz viel Herz dabei und ganz viel Begeisterung für das, was man tut und auch hinter der Marke zu stehen. Und ich finde, das ist schon was Besonderes, was eben auch immer wieder zurückgespielt wird. Und das eine ist genau das, was du gesagt hast, dieses Thema Verlässlichkeit, was man als Marke bieten muss. Sagen, was sind so die Grundpfeiler unserer Positionierung, die verlässlich immer da sind. Also man kann ja im Autopiloten quasi das buchen, weil man weiß, die Lage ist top, man weiß, die Qualität ist hervorragend und ich habe einen netten Service und ein tolles Design. Aber das, was wirklich den Unterschied macht, ist genau dieser Service. Ich glaube, das ist das, wo man nachher sagt, guck mal, der war wahnsinnig nett. Und beim Einchecken, wenn man so einen, wirklich so einen manchmal einen mistigen Tag hatte und jemand lächelt einen abends an und macht quasi nochmal diese eine Geste, die vielleicht ein bisschen mehr ist, als man das erwartet hätte, das ist das, was nachher im Kopf haften bleibt. Es ist nicht, dass ich jetzt wahnsinnig schnell durch den Prozess geführt wurde, sondern es ist eigentlich, dass ich mit viel Herz dadurch geführt wurde.
Das sind jetzt aber natürlich alles Dinge, die bereits bestehende Kunden ansprechen. Also Oliver, der schon x-mal in einem Mortal One war, der weiß, überall sieht's gleich aus. Aber nur deshalb, weil er natürlich überhaupt schon mal in ein oder zwei oder fünf Mortal Ones war. Wie transportiert man denn dieses Gewicht, das ihr da offensichtlich habt, vor allen Dingen in Bezug auf eure Bestandskunden, nach außen, um neue Zielgruppen zu gewinnen?
Ja, das ist die große Kunst. Und auch wenn ich ehrlich bin, wir sind sehr gut in der Ansprache unserer bestehenden Kunden. Quasi was Newsletter betrifft, was unser Loyalitätsprogramm V1 betrifft. Ganz viele Dinge innerhalb unseres Kosmos, glaube ich, erfüllen wir schon perfekt nicht. Das kann wahrscheinlich niemand von sich sagen, aber schon sehr gut. Ich bin ja doch überzeugt, dass es immer noch auch einen großen Anteil von Menschen da draußen gibt, die uns vielleicht noch nicht kennen. Für die es aber durchaus Sinn machen würde, uns kennenzulernen. Und deswegen versuchen wir jetzt eben auch die Marke mal in einem anderen Kontext erscheinen zu lassen und eben auch mal nach außen zu gehen. Also wir sind sehr, sehr performanceorientiert gewesen in den letzten Jahren und natürlich das Erlebnis im Hotel, das man bieten konnte, also das physische Erlebnis. Aber eben zu sagen, okay, wie kann ich denn die Marke Motel One und diese Eintrittsschwelle, die vielleicht besteht, ein bisschen senken und einfach das in einen anderen Kreis von Menschen oder in einem anderen Kontext einmal zeigen. Und das versuchen wir mehr und mehr.
Das habt ihr jetzt gerade gemacht, unter anderem vor ein paar Wochen auf der OMR, wo ihr das kleinste Motor One der Welt, zumindest mal temporär, aufgebaut habt. Oliver, wie fandest du diese Idee und dieses Hotelzimmer oder dieses Mini-Hotel?
Ich muss sagen, ich habe es vor Ort leider nicht gesehen, ich habe es verpasst, aber ich habe davon eben entsprechend gehört und die Idee finde ich großartig, weil ich glaube, den Unterschied zwischen einem Motel One und einem anderen Hotel herzustellen oder den Punkt zu machen, du musst es erleben, du musst es sehen, du musst es sichtbar irgendwie machen. Und an so einem großen Festival wie die OMR mit so vielen Menschen, die vielleicht eben noch nicht so häufig Hotels buchen oder gar nicht so sehr auf die Hotelmarke achten, weil sie gucken dann eben auf irgendeiner Suchmaschine nach irgendeinem Preis und buchen dann irgendwie. Und da den Punkt zu machen, finde ich sehr, sehr clever und sehr smart. Weil das macht es für mich auch aus, Motel One muss man erleben. Weil sonst hat man ja kein Bild davon. Und bei vielen anderen Hotels, die sind halt überall unterschiedlich. Und das finde ich das Besondere daran. Also das Markenerlebnis Motel One, da muss man die Leute reinbringen. Ist ungefähr so ein bisschen wie die Probefahrt beim Auto. Du musst die Leute ins Auto setzen, damit sie das Auto kaufen. Wenn schon mal jemand eine Probefahrt macht, ist die Abschlusswahrscheinlichkeit ja relativ hoch. Und ich glaube, bei Motel One ist das ähnlich. Wenn du es einmal erlebst und weißt, was du da hast, dann kriegt man es auch nicht mehr aus dem Kopf. Weil es da schon sehr ikonisch ist. Und das finde ich sehr, sehr clever.
Ja. Und ich glaube, das war eben natürlich auch der Spaß und auch der Reiz für die OMR. Erstens für uns ein völlig neuer Kontext, so haben wir noch nie gemacht, aber eben auch diese ja wahrscheinlich verrückte Idee, die dann mal entstanden ist bei mir und dann mit einem wirklich tollen Team, die das umgesetzt haben. Dieses kleinste, weil es eben so ikonisch ist, als diese Design-Codes, die sehr, sehr klar sind bei Motel One. Du hast das Motel One-Zimmer ist das Motel One-Zimmer, also du erkennst es genau. Du hast diesen Raum, den wir da geschaffen haben, mit einer Rezeption, mit einer kleinen Bar, mit unserem Zimmer oben, in dem wir auch Podcasts übrigens aufgenommen haben und viele im Rahmen unserer Pillow Talks auf dem Bett gelegen haben und mit uns sich unterhalten haben. Es hat einfach ganz viel Spaß gemacht. Und das war das eine, was, finde ich, beeindruckend war, die Wirkung nach außen. Also wie viel Feedback und wie viel Reaktionen auf dieses kleinste Hotel kamen. Also fand ich ganz faszinierend. Hatten wir auch nicht gerechnet, dass es in der Intensität zu uns zurückgespielt werden würde. Und es hat aber auch eine wahnsinnige Wirkung nach innen gehabt. Weil es war tatsächlich ein Stolz, der die Marke nochmal befeuert hat. Weil alle das irgendwie auch hier intern, glaube ich, sehr viel Spaß dran hatten, das kleinste Hotel zu sehen und zu erleben. Und ich glaube, solche Markenmomente sind halt wahnsinnig wichtig, weil man zwar trotzdem die Marke, wie sie ist oder wofür sie steht, erlebt. Ich meine, Lage. Mehr Lage geht nicht, als mitten auf der UFR neben der Conference Stage. Also es war alles, wofür wir stehen, aber eben mit einem Augenzwinkern. Und ich glaube, das hat die Marke natürlich auch zu einem gewissen Grad nahbarer gemacht. Fand ich auch ein sehr schönes Zitat. Sie hat mir gesagt, ja, die Marke wurde plötzlich erlebbarer oder nahbarer und mehrdimensionaler. Fand ich einen ganz interessanten Satz, habe ich auch lange drüber nachgedacht. Aber dieses, dass man eben nicht nur immer in dieser Perfektion sich zeigt, sondern eben auch den menschlichen Aspekt ein bisschen hervorhebt, indem man vielleicht ein kleines Augenzwinkern mal zeigt.
Würdest du sagen, es war eher eine Aktion, die eine neue Zielgruppe erschlossen hat? Oder war es eher das, was du gerade gesagt hast, einer bestehenden Zielgruppe die Marke eben so emotional näher zu bringen?
Ich glaube, man kann es schlecht sagen, dass es entweder oder. Ich würde mal sagen, es war beides. In der ursprünglichen Intention war es natürlich sehr stark auf das Thema Awareness ausgebaut. Also das war eigentlich die ursprüngliche Idee, dass wir sagen, wir möchten die Marke nach außen bringen und eben vielleicht auch mal Menschen zeigen, die es noch nicht kennen. Aber am Ende, muss man sagen, sind selbst die eingefleischten Motel One-Fans hatten tatsächlich sehr viel Freude an unserem kleinsten Hotel. Und ich glaube, das hat auch da nochmal so eine Art Bestärkung der Markenliebe stattgefunden, weil man einfach sagt, Mensch, das freut mich, das zu sehen und das macht Spaß und ganz viele eben auch wiedererkannt haben, was sie mögen an der Marke.
Oliver, würdest du sagen, dass dieser Human Touch, den Susanne versucht, Motel One zu verpassen, generell was ist, was Marken gerade in heutigen Zeiten viel, viel mehr brauchen?
Auf jeden Fall, wenn eine Marke das leisten kann und das auch natürlich zum Produkt passt, was dahinter steht. Also im Dienstleistungsbereich, und dazu zähle ich jetzt auch mal Hotellerie oder auch das ganze Thema Tourismus, ist, glaube ich, die Erfahrung mit anderen Menschen extrem wichtig. Und es ist egal, ob du in einen Flieger steigst oder ob du in ein Hotel gehst oder ob du auf ein Kreuzfahrtschiff gehst oder was auch immer. Du hast dann Erfahrungen, Erlebnisse und fängt beim Buchungsprozess an. Ne, dann ist das erstmal mit wenig Mensch oder gar kein Mensch. Dann geht es aber dann eben in das Reiseerlebnis oder Übernachtungserlebnis. Und da ist es, finde ich, total wichtig, wie Menschen dann reagieren. Und da kannst du extrem große Unterschiede erleben. Und wenn du es schaffst als Marke, das, wofür du stehst, in einer auch Konsistenz mit Menschen zu vermitteln und das auch hinzukriegen, dass viele Menschen relativ markentreu dann reagieren und agieren. Das Erlebnis hat es damit, differenzierst du dich von anderen und diejenigen, die das besser schaffen, da kann Technik nur, glaube ich, auch bedingt helfen. Das Erlebnis dann vor Ort, entscheidet, ob du wiederkommst, ob du es nochmal machst, ob du der Marke treu bleibst, ob du dich dann eben für diese Marke entscheidest oder für ein anderes Angebot.
Um dann nochmal zu ergänzen, aber ja, sehr stark mit dem Thema KI und überhaupt eingestiegen sind und Technologie und Digitalisierung. Und ich meine, das sind ja auch so die Dauerbrenner-Themen. Ich glaube, die Kunst ist, dass das beides zusammenspielt und dass das quasi glaubhaft zusammenspielt. Was du eben auch gesagt hast, dieses Außenbild, das ich vermittle, weil ich kann nicht ohne Technologie. Keine Marke kann das ja heute sagen, ich bin nur noch quasi auf diesen menschlichen Faktor beschränkt. Der ist wahnsinnig wichtig und ist wahrscheinlich in meinen auch näher auf das Zünglein an der Waage. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist dieses Thema Konsistenz. Aber diese Konsistenz ist eigentlich kein Ergebnis, sondern ist die Voraussetzung von allem. Dass ich, egal wo ich kommuniziere, wie ich kommuniziere, ein stimmiges Gesamtbild entsteht der Marke. Und dass ich das sowohl auf meinen digitalen Kanälen als auch in der physisch erlebbaren Welt stimmig vermitteln kann. Weil ich glaube, das ist das, was Kunden, Gäste sofort merken, wenn es nicht zusammenpasst. Diese Glaubwürdigkeit kommt natürlich auch durch eine ganz klare Linie, was ich kommuniziere und durch ein einheitliches Bild, das ich vermittle, das ich eben auch glaubhaft vermitteln kann. Und deswegen muss das eben auch wahnsinnig eng zusammenspielen, diese digitale und die analoge Welt, was aber wahrscheinlich eine der herausforderndsten Aufgaben ist, die man hat.
Und trotz allem ist ja diese Konsistenz, auch wenn es so herausfordernd ist, eigentlich fast schon ein Hygienefaktor, oder?
Eigentlich schon. Deswegen habe ich gesagt, es ist kein Ergebnis, sondern es ist eine Voraussetzung. Naja, alles andere, was ich tue, eben auch glaubwürdig vermitteln zu können. Und ich glaube, dieses stimmige Gesamtbild, wie ich gesagt, der entsteht halt nur, wenn du wirklich Haltung, die Tonality, in der du sprichst, das Erlebnis, das Versprechen, wenn das alles übereinstimmt.
Ja, ich glaube aber auch, du musst auch aufpassen, auch wenn wir jetzt alle ganz toll natürlich gerade in unserer gesamten Marketing-Bubble alle große KI-Jünger sind und dass man es nicht übertreibt. Wenn du, das habe ich jetzt gerade gehabt, in einem Hotel und dann kam erstmal, ja, sie können sich aber jetzt schon einchecken und hier Daten geben und Co. Ich verstehe auch, warum man das macht, damit man den Anmeldeprozess und Check-in-Prozess verkürzt und so weiter. Bloß irgendwann kippt das dann auch. Also wenn dann plötzlich ich so das Gefühl habe, jetzt wollen die aber ihre eigenen Prozesse auf mich übertragen. Jetzt muss ich die Arbeit machen und ist keiner mehr. Ich verstehe, warum man das tut. Aber wenn es dann nicht kompensiert wird durch irgendwas anderes und dann derjenige keinen Vorteil sieht, sondern nur noch Nachteile, dann finde ich, dann kippt das Ganze. Und da muss man aufpassen, nicht zu viel Technik und eine gute Mischung zwischen, da kann Technik helfen und da löst es dir als Gast, als Kunde, als Consumer ein Problem. Da super. Aber wenn es dann so plötzlich rüberkommt, naja, wir verlagern mal eben durch Technik die Arbeit auf den Konsumenten, dann dreht sich das ganz, ganz schnell.
Aber ich glaube, das ist das, was du eben auch gesagt hast. Also wenn ich jetzt irgendwie in der Warteschleife bin und ich möchte einfach nur wissen, hat das Hotel einen Parkplatz? Da brauche ich jetzt nicht ganz viel Human Touch, sondern möchte einfach wissen, ist da ein Parkplatz? Ja, nein, und kann ich den vorreservieren? Das kann mir eine KI hervorragend beantworten. Wenn ich allerdings eine komplexere Frage hatte, dann möchte man einfach mit einem Menschen sprechen, der einem das Problem lösen kann. Wenn man den nicht beikriegt, dann ist das nachher ein extrem negatives Erlebnis. Da hilft auch die Technik nicht. Und ich glaube, das ist genau diese Kunst in der ganzen Technologiegläubigkeit, die wir haben, eben zu sagen, wo sind die Punkte, wo der Mensch den entscheidenden Unterschied machen kann und wo er eben auch den Punkt setzt, der in Erinnerung bleibt und der nachher hoffentlich positiv auf die Marke abstrahlt. Das war so meine Erkenntnis auch jetzt bei der OMR. Ich meine, das ist eine Digitalmesse. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, ich meine, fast jede Marke war dort vertreten und mit sehr, sehr physisch erlebbaren Ständen, mit Erlebnissen, mit Side-Events. Also es war unglaublich dieses, man trifft sich, man spricht, man ist persönlich miteinander im Austausch, was ich eigentlich ein sehr interessantes Phänomen fand, dass es eben genau auf einer digitalen Messe auf unglaublich viel persönliche Kontakte zurückläuft.
Ich finde, das ist ein gutes Stichwort, denn ich habe vorhin ja schon gesagt, ich würde ganz gerne mit euch über das Thema Perspektivwechsel auch an Marken sprechen. Würdet ihr sagen, dass Marken sich generell in der KonsumentInnenansprache eben auch um diesen menschlichen Faktor oder diese Emotionalität zu vermitteln, dass sie eine andere Perspektive einnehmen müssen, dass sie beispielsweise vielleicht weniger so top-down und mehr auf Augenhöhe kommunizieren müssen?
Ja, das sagt sich immer so leicht, auf Augenhöhe kommunizieren. Ich weiß gar nicht, ob es einen Perspektivenwechsel, was das betrifft, braucht. Vielleicht braucht es einfach eine Rückbesinnung auf das, was Marketing eigentlich ist. Was brauchen Menschen? Wie kann ich relevant sein? Und dieses nicht einfach nur von oben senden, sondern tatsächlich zuhören. Und vielleicht ist es das, was Marken und auch Marketingverantwortliche, ich inklusive, wieder mehr machen müssen, zuhören. Nicht so sehr dem neuesten technischen Gadget hinterherlaufen, sondern tatsächlich zu verstehen, was ist es, was wirklich unsere Gäste oder unsere Konsumenten antreibt und wie kann ich als Marke oder mit dem Produkt, das ich habe, zur Lösung beitragen. Eine Kernkompetenz ist Zuhören, und zwar ehrliches Zuhören.
Na, ich habe auf der OMR einen Vortrag gehört, und da sagte jemand, naja, die Marke gibt eigentlich in Zukunft nur noch die Bühne. Und die Menschen draußen, die liefern die Stories. Das bedeutet, von der Markentechnik her, dass du nicht mehr sagst, ich sende, sondern ich schaffe Gelegenheiten, die die Menschen auch nutzen und die Menschen gerne nutzen, wo sie dann ihre Beziehung mit der Marke darstellen, sich darüber unterhalten, austauschen. Heißt also, die Marke ist eben nicht von oben herab, sondern die Marke kommt in den Lebensmittelpunkt der Menschen und die Menschen nutzen das gerne und tauschen sich über die Marke aus und so kriegen andere das auch mit. Und das finde ich einen sehr starken Perspektivwechsel. Das ist alles Senden und das begeistert keine Menschen mehr, das holt keinen mehr ab. Und ich weiß auch nicht, warum es immer noch gemacht wird. Gute Kreation entsteht, wenn man weiß, wie Menschen ticken und Menschen das aufnehmen. Also ist zwischen der Marke und den Menschen draußen, dass da eine Interaktion erfolgt. Ich glaube, das ist in Zukunft die Art von Kommunikation, die Marken erfolgreich macht.
Deswegen haben wir unser kleinstes Motto One hat auch gesagt, we made room for you und haben die Bühne geboten. Nee, aber da gebe ich dir recht. Ein Geheimnis ist es nicht, wie gesagt. Das ist einfach zuzuhören und zu sagen, was ist denn wirklich relevant? Weil ich glaube, das ist auch noch ein großer Punkt, der Faktor Relevanz. was ist denn wirklich heute für Menschen in den Lebenssituationen, in denen sie sich befinden, was hat denn eine Bedeutung? Und wo kann man eben als Marke in irgendeiner Form da was bieten, was eine Problemlösung oder was quasi das Leben einfacher macht oder was auch immer. Aber ich glaube, man muss eine Rolle spielen können im Leben der Menschen. Und dann hat man auch langfristig eine Daseinsberechtigung.
Ja, und das, Susan, haben wir ja unserem gemeinsam in dem Buch, das heißt diese ganze Serie hier, Podcast-Serie Rethinking Marketing, das haben wir zusammen auch mit vielen anderen Kollegen auch nochmal dargestellt. Viele Marken draußen haben einfach die Beziehung zu ihren Konsumenten verloren. Sie haben die Relevanz verloren. Sie wissen es bloß noch nicht. Und sie müssen eigentlich nachdenken, wie kriegen wir das wieder hin? Und das ist eben nicht mit, ja, ich verwalte mal die Marke einfach ein bisschen weiter, sondern ich glaube, viele Marken brauchen jetzt ein radikales Nachdenken, wie sie in Zukunft wieder relevant werden, weil sonst moderieren sie sich ab.
Den Link zum Buch stellen wir in die Shownotes. Ich finde aber einen Gedanken wirklich noch ganz spannend. Du hast ja gerade gesagt, Oliver, dass Marken eine Bühne brauchen oder eine Bühne sind dann für die Menschen, die mit dieser Marke interagieren und natürlich auch über diese Marke sprechen. Und ich stelle mir manchmal die Frage, Stichwort Community Building und Interaktionen im Netz, sehr viel wird Marken ja auch aus der Hand genommen. Wir reden jetzt nicht nur über Bewertungen, sondern natürlich überhaupt über, was wird mit einer Marke gemacht? Wie sprechen Menschen im Netz über eine Marke und so weiter und so fort? Das ist, wenn es gut läuft, natürlich super für eine Marke, wenn sich da Fans und eine Community bilden. Aber man gibt natürlich auch sehr viel aus der Hand. Und wie kann man als CMO einer Marke eine Deutungshoheit über eine Marke haben? Oder hat man die schon längst verloren? Und wie kann man gleichzeitig aber auch Dinge laufen lassen und ja natürlich auch einen menschlichen Faktor reinbringen, weil die Community da draußen der Marke per se schon sozusagen Emotionen und Menschlichkeit mitgibt?
Also ich glaube, das ist so alt wie die Markentechnik. Die Marke entsteht nicht auf dem Papier in irgendeiner Marketingabteilung. Die Marke entsteht in Herzen und in den Köpfen der Menschen. Und das musst du begreifen. Und das ist heute natürlich noch viel, viel schnelllebiger und viel dialogorientierter, als das vielleicht früher war. Früher konntest du sagen, ich sage dir, wie du die Marke wahrnehmen musst. Und ich habe das Diktat der Markenführung. So wurde hier lange und wird heute eben noch kommuniziert. Und ich glaube, du musst heute als CMO, als Marketier sehr gut verstehen und zuhören, wie Menschen über deine Marke reden. Und wenn plötzlich draußen die Tonality kippt, dann hast du irgendwas gerade falsch gemacht oder musst relativ schnell reagieren. Das kann ja immer passieren, dass irgendwas plötzlich negativ kommt. Aber du musst darauf reagieren, wie Menschen zu deiner Marke stehen. Und du kannst vielleicht Anregungen geben, Leitplanken, Ideen geben, Plattformen liefern. Da kannst du was machen, aber die Kontrolle, ich weiß nicht, ob du die früher hattest, aber heute hast du sie nicht mehr, sondern du kannst nur gucken, dass du entsprechend versuchst, die Marke im Dialog mit den Menschen draußen ein bisschen in die Richtung zu treiben und ein bisschen zu steuern. Aber du hast es nicht komplett eins zu eins in der Hand, glaube ich. Also, aber Susan, du bist hier die Marketeer unter uns, CMO of the Year und so weiter. Wie siehst du das? Was glaubst du, was ist deine Rolle? Wie weit kannst du eine Marke unter Kontrolle haben? Oder wie kannst du eben Einfluss auf die Marke von deiner Perspektive haben?
Also ich weiß gar nicht, ob man die Marke so komplett unter Kontrolle haben kann. Ich glaube, was du tun kannst, ist, dass du die Leitplanken sehr, sehr gerade ziehst. Dass du sagst, okay, dafür steht meine Marke, diese Klarheit, die ich vorhin gesagt habe, diese Konsistenz. Also ich hatte ja den Luxus, eine sehr, sehr klar und stringent geführte Marke zu übernehmen, als ich hier vor 2,5 Jahren angefangen habe bei Motor One. Was nicht heißt, dass ich nicht bestimmte Dinge noch weiterentwickeln kann oder nochmal überprüfen kann, wäre auch gemacht. Aber die Marke selber muss eine Klarheit besitzen. Die Menschen müssen verstehen, wofür sie steht. Und das muss glaubhaft und vertrauenswürdig sein. Und viel mehr kann man nicht tun, ich glaube. Und dann muss man es auch laufen lassen. Also man muss auch, glaube ich, diesen Dialog ganz offen suchen. Auch nicht irgendwelche Dinge schönreden, weil nirgends ist es perfekt. So machen wir das auch. Also bei uns werden auch die Kundenkommentare, Beschwerden, also die guten und die schlechten, ganz offen geteilt, auch auf unserer Website. Wir beantworten diese Kundenkommentare, soweit es quasi geht und so schnell wie möglich. Und nicht nur die guten, sondern gerade auch die schlechten werden nochmal beantwortet und darauf eingegangen. Und ich glaube, das ist der Kern. Man muss quasi eine Transparenz haben und man muss ein Vertrauen aufbauen bei den Menschen. Und du hast es vorhin gesagt, in dem Moment, wo ich irgendwie nett empfangen werde, wo ich an der Bar zum Beispiel einen super netten Barkeeper habe, bin ich auch bereit, vielleicht mal einen Fehler zu verzeihen. Weil ich weiß, wofür eine Marke steht und die glaubhaft mit mir kommuniziert. Was heutzutage Konsumenten extrem schnell durchschauen, sind irgendwelche Potemkinschen Dörfer, die ich aufbaue. Und wenn ich so tue, als ob. Das glaubt einfach keiner, ist auch heutzutage gar nicht mehr möglich aufrechtzuerhalten. Und deswegen, ich glaube, man muss in sich stimmig sein und man muss als Marke für etwas stehen und eine Haltung haben. Also jetzt nicht im Sinne von Purpose, was ja auch in diese ewige Diskussion war, sondern zu sagen, das ist das, wofür ich stehe und dafür stehe ich auch ein und dafür stehe ich gerade und dafür zeichne ich auch verantwortlich, dass das so ist. So. Und alles andere, finde ich, dann kann man auch hoffentlich davon ausgehen, dass man genug Markenfans hat, die auch an einem bestimmten Punkt Dinge für einen mitregulieren, weil die eben auch Fürsprecher sind, starke Fürsprecher für einen sind. Und wahrscheinlich ist das sogar das größte Pfund, das man haben kann, die Menschen, die einen mögen als Marke und positive Kommentare und auch selbst in Communities manchmal ja Dinge für einen steuern und auch im Sinne der Marke steuern. Bei Motto One ist klar, wofür wir stehen. Und deswegen darf man die Kontrolle auch zu einem gewissen Teil abgeben, weil man Vertrauen haben kann in die Menschen da draußen, dass die schon verstehen, was gut und richtig ist.
Ich finde Gedanken ganz spannend. Zufriedene Kunden als eine Art Mini-Influencer.
Absolut.
Was sie ja sind, was sie ja schon immer sind. Das früher hieß das Wohnpropaganda. Früher hatte derjenige dann in seiner kleinen Peer-Group, er oder sie, ein bisschen was erzählt. Heute haben aber viele Menschen, auch ganz normale Menschen, ja viel, viel mehr Reichweite, etwas entsprechend teilen oder wenn sie reagieren. Das finde ich super spannend.
Absolut.
Ich glaube, das kann man wirklich sagen, dass man es heute als Marke geschafft hat, wenn man eher Fans oder begeisterte KonsumentInnen hinter sich hat, die in Foren für eine Marke einstehen und sagen, nee, also Moment mal, bei mir hat das immer super geklappt oder und so weiter und man als Marke da gar nicht mehr reingehen muss, sondern das eben innerhalb der Community gelöst wird. Ich glaube, dann hat man viel richtig gemacht.
Ja, aber ich glaube, das hat was damit zu tun, dass man eben als Marke Vertrauen aufbaut, was ich vorhin meinte mit dieses Zusammenspiel aus Transparenz und auch Relevanz. Und ich glaube, wenn man das beides bieten kann, braucht man auch nicht alles komplett zu kontrollieren. Laufen die Dinge hoffentlich gut.
Das ist ein wunderbares Schlusswort, finde ich. Bevor wir jetzt aber gleich ganz zum Ende kommen, muss ich einen ganz klitzekleinen Werbeblock hier noch loswerden. Denn wenn euch da draußen dieser Podcast gefällt, dann macht ihr uns einen wahnsinnig großen Gefallen, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr ihn teilt, wenn ihr ihn liked. Denn durch eure Interaktion, ist es genauso wie in anderen Communities auch, helft ihr diesem Podcast noch ein bisschen sichtbarer zu werden und dankt uns sozusagen so für unsere Arbeit. Also in diesem Sinne herzlichen Dank euch schon mal dafür. Und Susanne, wir brauchen unbedingt noch eine Frage von dir für den oder die Nachfolgenden hier, die hier am Mikrofon sitzen und denen wir dann deine Frage mitgeben können.
Ganz im Sinne von dem, worüber wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, würde ich jetzt mal sagen, welche Marke schafft es denn aktuell, am besten Technologie und Menschlichkeit glaubhaft miteinander zu verbinden und warum?
Das ist eine tolle Frage, die wir sofort hier mitnehmen. Oliver freut sich schon, der bereitet sich in Gedanken, glaube ich, schon vor.
Sicher, ganz sicher.
Herzlichen Dank schon mal für die Frage und für diesen Anstoß, Gedankenanstoß. Die nehmen wir sehr gerne mit und ich bin gespannt, was dann da in der nächsten Folge bei rumkommt. In diesem Sinne, ich danke euch beiden sehr, dass ihr euch hier die Zeit genommen habt und heute da gewesen seid und wir doch so ein wirklich spannendes Thema besprochen habt. Danke dir, Oliver, und herzlichen Dank dir, Susanne.
Vielen Dank auch euch beiden. Hat sehr viel Spaß.
Ja, vielen Dank. War eine tolle Folge.
Ja, danke euch. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.